Sag mal, warum muss er mir jetzt das alles kaputt machen? Ich weiß es doch ganz genau, wie das. Ich kann ja nur sagen, gegen wen die Tore waren. Hat er mir das kaputt gemacht? Der Alex hat's kapiert mit. Also, wir lassen es einfach dabei so stehen. Und du machst mir meinen ganzen Ruhm kaputt. Dass ich gegen Paloma Hamburg 5 Tore geschossen habe und dann gegen FSV Frankfurt noch eins. Das hätte doch niemand interessiert, aber du hast jetzt zerstört.
Doppel-Sechs, der Fußball-Podcast mit Marco und Alex.
Einen schöneren Start nach so einer langen Pause kann es gar nicht geben. Für mich persönlich, aber auch für die gesamte Mannschaft. Halbfinale, Derby, viele Zuschauer, da treibt es doch bei jedem den Puls hoch. Das sagt Ottenau-Coach Alex Merkel heute im BT zum morgigen Kracher, zum Derby gegen Rothenfels im Bezirkspokal. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doppelsechs. Alex, es geht endlich wieder los.
Moin, Marco.
Amateurfußball bei uns in der Region. Servus.
Ja, ist ein bisschen ungewohnt, dass du jetzt gerade das Zitat vorgelesen hast und ich muss jetzt was dazu sagen, beziehungsweise ich darf jetzt was dazu sagen.
Darfst, jawohl.
Unsere Zuhörer wissen oder sind schon schlauer als wir, weil wir hier gerade Freitagabend aufnehmen, das Spiel Samstagabend stattfindet und ihr die Folge im Optimalfall Sonntagmorgen euch gleich anhört. Ja, ich brauche jetzt nichts groß sagen, was ich glaube, was passiert, aber ja, ich glaube, ist ein sehr würdiger Rahmen für das Comeback des
Jawohl, das
Amateurfußballs
Comeback.
in unserem Bezirk. Auch das andere Halbfinale Oos gegen Lichtental, oder?
Jawohl, ja,
Oos
am
gegen
Sonntag,
Lichtental
ja.
am Sonntag, über das wir vielleicht eher sprechen könnten. Hat es natürlich auch in sich. Für jeden ist so ein bisschen was dabei. Ich habe es auf Fupa gelesen. So die Leute aus dem Murgtal haben so ein bisschen was. Die Leute aus dem Süden
Absolut.
haben so ein bisschen was. Oos gegen Lichtental hat auch immer so ein bisschen Prestige. Ich glaube, da ist die letzten Jahre auch zwischen den beiden Vereinen immer ziemlich viel passiert, auch mit
Ja.
Spielerwechseln. Ich glaube, da haben auch mindestens 22 Leute richtig Bock auf das Spiel. Vermutlich ein paar mehr. Die Brisanz
Vermutlich, ja.
natürlich beim Ottenau-Rundfels-Spiel ist natürlich immer das eine Halbfinale, das dann das Finale austrägt. So ein Finale daheim hat natürlich auch was.
Ja.
Ja, ich glaube einfach ein würdiger Rahmen für ein Comeback und ich freue mich brutal drauf.
Ja, und wir werden ja morgen auch zusammen hingehen und da wieder ein bisschen fachsimpeln und auch nach ganz, ganz langer Zeit für mich mal wieder ein Amateurspiel auf dem Sportplatz anschauen. Ich bin mal gespannt aufs Niveau. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also, wie das wirklich nach, ja, mehr als einem Jahr jetzt richtigen Fußball. Also klar, die paar Spiele letztes Jahr waren ja da drin, aber ich bin echt mal gespannt, wie so der ein oder andere auf dem Platz sich gibt und ja, wie viele Fehlpässe gespielt werden, wie so die Zweikämpfe aussehen und vor allen Dingen, ja, wenn das Ding irgendwie in eine Verlängerung gehen sollte oder sowas, wie die Jungs dann in der 115. auf dem Platz hecheln und irgendwie ja, mit der Fitness kämpfen vielleicht bei dem einen oder anderen. Aber es gibt ja auch gute Beispiele, auch aus unserem Freundeskreis, dass viele auch sehr viel gemacht haben, fitnesstechnisch viel laufen waren und so weiter und so fort. Deswegen, ich bin da mal sehr gespannt, in welcher körperlichen Verfassung und auch in welcher spielerischen Verfassung die Jungs dann auftreten werden. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Mal wieder mit Sicherheit ganz, ganz, ganz viele Zuschauer, was ja dann gleichzeitig aber auch wieder so ein bisschen bedenklich ist vielleicht. Aber wir werden es dann sehen und wir freuen uns drauf. Ich glaube, du auch, oder?
Ich mache mir übrigens keine Sorgen um eine Mannschaft von Alex Merkel, dass die nicht fit ist.
Ja,
Und
das stimmt auch wieder.
wenn die Mannschaft nicht fit ist, Alex Merkel ist auf jeden Fall fit. Der kann im
Ja.
Normalfall auch noch für 3, 4 mitlaufen.
Mit Sicherheit, ja,
Also,
mit Sicherheit.
ja, wird glaube ich, ein cooles Spiel und ich freue mich drauf. Ich habe
Absolut.
jetzt gerade kurz nachgedacht, während du geredet hast, wie ich den Bogen auf unseren heutigen Gast spannen soll.
Ich hätte eine Überleitung.
Ich
Ich hätte eine.
habe. Er war vorletzte Woche nicht da, ich war letzte Woche nicht da. Zum Glück bist du
Jetzt sind wir beide da.
heute
Alle drei da, muss man ja
da. Zum
sagen.
Glück bist du die Woche da. Und deswegen hat es diese Woche gehabt. Was wäre deine Überleitung gewesen?
Meine Überleitung wäre gewesen, Stichwort fit. Alex Merkel ist fit. Unser jetziger Gast ist gerade am sich fit machen.
Naja, das
geht. Das wäre meine Überleitung gewesen.
Naja, geht so.
Aber deine ist auch nicht schlecht. Dann nehmen wir deine auf, dann hau nochmal raus.
Nee, brauche ich jetzt nicht nochmal sagen. Aber wir freuen uns, dass es geklappt hat nach Anlaufschwierigkeiten. Wir haben heute Sven Schiplock von mittlerweile dem VfB Stuttgart, damals noch Arminia Bielefeld, letzte Saison in der Bundesliga vertreten. Ein Torjäger, wie er im Buche steht.
Ja, ich glaube, sowas hätte er gern öfter mal über sich gelesen, glaube ich. Also er ist auf jeden Fall sehr, sehr ehrlich mit sich selbst und weiß auch seine Leistungen einzuschätzen. Das haben wir mitbekommen. Und ich würde sagen, wir spannen euch jetzt nicht weiter auf die Folter. Es ist sehr lange geworden, aber auch sehr, sehr schön und sehr intensiv, weil wir über viele, viele Themen gesprochen haben. Und ja, gönnt es euch auf jeden Fall bis zum Schluss. Bleibt dran und viel Spaß. Ja, und jetzt ist er uns auch schon zugeschaltet über Zoom. Sven Schiplock, herzlich willkommen bei Doppelsechs. Schöne Grüße nach Stuttgart.
Hallo, servus.
Servus, freut uns.
Auch von mir schöne Grüße, aber du hast ja erzählt, um genau zu sein, schöne Grüße in die Nähe nach Reutlingen, wo du dich gerade noch aufhältst, oder?
Genau, ja, ich bin gerade noch in der Heimat. Ganz genau ist es Honau, aber die meisten kennen das wahrscheinlich nicht. Also ich bin in der Nähe von Reutlingen zu Hause.
Sehr gut. Schön, dass wir dich erwischen jetzt. Letztes Mal hat es ja kurzfristig, kam noch kurzfristig was dazwischen. Jetzt hat es aber geklappt. Wir sind mittlerweile auch ein bisschen später dran, wie ursprünglich mal gedacht. Du hast jetzt nur noch 2 Tage Urlaub. Wie vorher wären es noch ungefähr 2 Wochen gewesen. Wie verbringst du jetzt noch die letzten 2 Tage Urlaub? Am Sonntag geht es ja los in die Vorbereitung für dich.
Ja, im Prinzip ist es ja nur noch der Tag morgen. Am Sonntag haben wir dann die erste Trainingseinheit. Ich denke, ich gehe morgen früh nochmal mit meiner Familie ein bisschen was frühstücken, nochmal mit Freunden was unternehmen und dann fahren wir nach Stuttgart und bin auch dann die ganze Woche in Stuttgart im Hotel, weil ja die Anfangswochen ziemlich anstrengend werden und ich dann nicht immer hin und her fahren möchte.
Wie hast du deinen Urlaub verbracht? Bist du eher so der am Pool liegende Urlauber oder bist du da, wie jetzt während Corona sich ja viel im Wandern oder Fahrradfahren wiedergefunden haben, eher so der Abenteuerurlauber?
Also ich mache beides gerne, aber dieses Jahr war es eigentlich nur der Hotel All-Inclusive, die Beine hochlegen, sich gut gehen lassen. Ja, das ist sowas. Dieses Jahr eigentlich mit meiner Frau waren wir auf Kreta, glaube 8-9 Tage. Und das war der einzigste Urlaub. Und deswegen viel in der Heimat, viel mit Freunden unternommen. Immer 1-2 Tage, immer mal hier, mal da, bisschen die kleinen Trips. Aber groß waren wir nur, was heißt nur, waren wir dieses Jahr auf Kreta.
Jetzt hast du vorhin erzählt, das war dein längster Urlaub, den du je hattest, von 22. Mai, glaube ich, hast du gesagt, ne? Bis quasi 11. Juli. Wie ist es als Fußballprofi, wenn man dann tatsächlich mal so lang frei hat?
Ja, also ungewöhnlich, wenn man es einfach gewohnt ist, eigentlich so, ja, wenn man die Zweitligasaison denke, hatten wir, glaube ich, knapp 3 oder 4 Wochen nur. In der Bundesliga sind knapp 5 Wochen eigentlich so üblich. Und jetzt hatte ich fast 6-7 Wochen fast Urlaub. Ja, ich sag mal, man gewöhnt sich an alles natürlich. aber ja, es ist ein bisschen ungewohnt, weil die trainingsfreie Zeit ein bisschen ungewohnt lange ist. Oder man einen bisschen längeren Trainingsplan dann hat, weil es ja nicht Urlaub ist. Also der wirkliche Urlaub, diese Woche oder die 10 Tage, wo man eigentlich ein leichtes Laufprogramm oder fast gar keins hat, ja, beschränkt sich eigentlich auf 10 Tage. Und dadurch ist man dann irgendwann auch froh, wenn es wieder losgeht, weil die Läufe dann irgendwann dann auch sehr, sehr viel werden und sehr, sehr anstrengend wird auch hinten raus. Und dann macht der normale Trainingsbetrieb schon viel mehr Spaß.
Jetzt warst du ja, beziehungsweise jetzt hast du ja ein bisschen Beschäftigung gehabt über deine Freizeit. Läuft ja sogar aktuell noch die Europameisterschaft Wie hast du das verfolgt oder ist es so ein bisschen an dir vorbeigegangen während deinem Kreta-Urlaub, während du am Pool lagst?
Ich war relativ früh im Urlaub. Ich habe da, glaube ich, nur ein, zwei Spiele gesehen noch im Urlaub, aber ich bin jetzt nicht so...
So viel mehr waren es ja nicht.
Ja, von jetzt nicht per se Deutschland. Aber klar, die deutschen Spiele habe ich alle gesehen und so drumherum gucke ich schon ab und zu auch, aber ich bin jetzt nicht der, der ständig Fußball gucken muss, auch während dem Urlaub nicht. Ich bin schon auch mal froh, wenn ich dann ein bisschen abschalten kann und nichts mit Fußball im Kopf habe. Aber ich habe die meisten Spiele liefen eigentlich so ein bisschen nebenher. So wenn man irgendwo bei einem Kumpel ist oder sowas und man guckt immer wieder mal drauf an einem Grillabend oder sowas. Aber jetzt richtig, richtig verfolgt, dass ich alle Spiele sehen muss, habe ich jetzt nicht, aber ja.
Jetzt hat Leon Goretzka ja ziemlich anfangs das Turnier gesagt, dass er sich freut, dass es jetzt dann wieder 82 Bundestrainer gibt, anstatt 82 Virologen. Wie sieht es da bei dir aus? Gehörst du zu einem der 82 Millionen Bundestrainer? Also hast du da dann auch mit deinen Freunden, gibst du dann gerne mal deinen Senf dazu, zu Aufstellung, zu Taktik? Alex und ich, wir waren da immer reichlich am Diskutieren vor den Spielen, wie er jetzt am besten spielen sollte und wer rein und wer raus und welche Taktik.
Stopp, stopp, stopp. Ich habe mit niemand diskutiert, wie Jogi Löw spielen soll. Jogi Löw kann spielen, wie er will. Du hast ja mit Jogi Löw diskutiert und ich war dabei.
Ja, wir haben uns trotzdem unterhalten. Sven, wie sieht es bei dir aus?
Ja, über Taktik und irgendwelche Maßnahmen mache ich mir eigentlich wirklich fast gar keine Gedanken.
Okay.
Weil ich denke mir, das sind so viele Leute da, wo wirklich auch Ahnung haben, wo sich Gedanken machen darüber, welches System spiele ich, welche Spieler lasse ich spielen. Klar, weiß ich manchmal auch nicht, warum er den oder den oder den Spieler aufstellt oder ich es auch nicht verstehe, aber ich bin lang genug Profi, um zu wissen, die haben jeden Tag das Training, die haben die Eindrücke und du siehst natürlich immer nur die Eindrücke vom Spiel. Mhm. Und wenn halt einfach einer keinen guten Eindruck hinterlassen hat,
Da haben wir noch einen Podcast-Gast.
Ja, das ist mein kleiner Hund hier. ja, wenn er keinen guten Eindruck im Spiel hinterlassen hat, dann bleibt es einfach bei den meisten haften. Und wenn er jetzt die ganze Woche aber super trainiert hat, aber ihr das Spiel vom Wochenende noch im Kopf habt, denkt ihr so, wie kann der den nochmal aufstellen oder sowas? Und deswegen ist es immer schwierig, das zu beurteilen, wenn man einfach nicht alles mitbekommt. Aber ich sitze auch vorm Fernseher und denke mir manchmal, jetzt im letzten Spiel ist mir ganz extrem aufgefallen, wie spät er irgendwelche Wechsel oder sonstige macht. Und darüber rege ich mich dann schon auf. Ja, mhm. Und weil das hat auch nichts mit Ahnung oder sonst irgendwas zu tun. Das hat einfach mit normalem fußballerischen Denken zu tun. Man braucht jetzt irgendwie Offensivkraft und bisher ging nichts. Und dann versuche ich es einfach mit zwei Neuen und wartet nicht bis zur 80. oder 85. oder noch ganz frech in der 92. oder sowas wechseln.
Mhm.
Da rege ich mich schon drüber auf, aber jetzt nicht so per se wie die große Menge jetzt gar nicht.
Wie war so dein insgesamter Eindruck von der Nationalmannschaft? Ich spreche da jetzt mal von mir. Ich war schon ziemlich enttäuscht so insgesamt über das ganze Turnier gesehen. Schon eigentlich so die letzten 3 Jahre immer so ein bisschen irgendwie geht nichts und ja, irgendwie fehlt was. Man kann sich es aber auch nicht richtig erklären, warum, weil die Spieler sind ja eigentlich top. Wie ist so dein Eindruck jetzt vom Turnier und auch insgesamt so von der Nationalmannschaft die letzte Zeit?
Dass sie jetzt so früh rausfliegen, hat mich jetzt nicht unbedingt überrascht. Also für mich waren sie jetzt kein irgendwie Titelfavorit. Dafür waren die letzten ein, zwei Jahre oder das letzte halbe Jahr einfach auch zu schlecht, muss man einfach sagen. Und nicht nur mal ein Spiel schlecht, sondern einfach konstant wirklich nicht gut, trotz guten Spielern. Also ich glaube, das hat schon auch ein bisschen damit zu tun, dass Jogi Löw eigentlich so diesen krassen Umbruch machen wollte und dann auf der Strecke gemerkt hat, ey, das geht nicht, ich hab doch nicht die Qualität, was ich dachte, oder die anderen waren doch zu wichtig, und dann dieses Zurückrudern und andere nochmal reinholen und dass die dann nicht 100% mit drin sind und eingespielt sind und das ein eingeschworener Haufen ist, was du brauchst für ein Turnier, das war mir schon klar. Und also mich jetzt gewundert, wenn das wirklich so gut läuft und wir dürfen bis zum, was weiß ich was, bis zum Halbfinale oder Finale kommen. Also es war schon absehbar, dass, wie es gelaufen ist, das letzte Jahr auch, dass es keine gute Europameisterschaft werden kann, fast, aber ja.
Ich lache jetzt ein bisschen, weil ich habe vor der Europameisterschaft Deutschland schon zum Europameister gekürt. Mit den Aussagen muss ich jetzt leben. Ich wurde schon das ein oder andere Mal drauf angesprochen. Ich habe gedacht, dass Deutschland vielleicht über den Klassiker Turniermannschaft irgendwie in dieses Turnier reinfindet. Und habe anfangs auch echt versucht, noch die Spiele gut zu reden. Aber wenn ich jetzt mit bisschen Abstand drüber nachdenke, ja, gab schon bessere Turniere von unserer Nationalmannschaft. Um das Thema Europameisterschaft so ein bisschen
abzuschließen. Wobei, ganz kurz, Alex, ganz kurz noch, wir sind ja zwei Tage vorm Finale. Die Einschätzung, die brauchen wir natürlich jetzt schon noch, oder, Sven?
Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Um das Thema Europameisterschaft so ein bisschen abzuschließen, am Sonntag ist dann das Finale. Was glaubst du? Football's coming home oder
Football's coming to Rome.
Ich hoffe, Football's coming to Rome.
Ja, ist wirklich schwierig. Ist wirklich schwierig einzuschätzen, weil, also ich würde behaupten, wäre das Spiel auf neutralem Boden, auf neutralem, würde ich ganz klar sagen, dass Italien das eigentlich gewinnt, weil die ja einfach ein bisschen leidenschaftlicher, mehr mit Herz, mehr mit Leidenschaft, und ich glaube, das reicht gegen die Engländer. Aber mit dem Heimvorteil, mit dem Stadion, wird es schon brutal schwer, sage ich. Wenn da 60.000 im Stadion sind, du die Chance hast, waren die überhaupt schon mal Europameister? Und wenn dann schon,
die waren noch nicht mal im Finale.
So, und das wissen die schon, was das für eine Chance ist. Und das wissen auch die Leute im Stadion. Ich sage, das wird eine brutale Stimmung. Und das wird schon extrem schwer für die Italiener, da irgendwie, was heißt dagegen zu halten, nicht, aber da das Spiel einfach für sich zu entscheiden. Deswegen bin ich wirklich gespannt. Das wird bestimmt ein richtig gutes Spiel. Aber ich kann kein... Das ist eine 50-50-Chance. Also wenn ich mich... Ich glaube vielleicht, dass die Italiener... die Engländer gewinnen. Aber in Anführungsstrichen nur wegen dem Heimvorteil, dass sie das ziehen, weil das einfach die Gegebenheiten so sind.
Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, Heimvorteil. Ich finde, das ist so ein bisschen das Skurrile. Das habe ich zumindest irgendwie vor dem Turnier gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass die Engländer dann theoretisch im Falle eines Finaleinzugs, was jetzt auch ja dazu gekommen ist, dann 6 von 7 Heimspielen hatten. Ich finde, das macht schon sehr, sehr viel aus. Und jetzt so im Nachhinein finde ich es eigentlich eine schwachsinnige Planung auch irgendwo, weil... Ich könnte mir schon vorstellen, mit 60.000 im Rücken, es waren ja nicht immer 60.000, es waren mal weniger, aber trotzdem ist es schon nochmal irgendwo, ja, man kann es jetzt hart ausdrücken und von Wettbewerbsverzerrung sprechen, oder wie siehst du das? Du kennst es ja mit eigenen Fans im Rücken, wie du weißt, wie das ist.
Ja, ich finde das schon ein bisschen komisch auch, die Aufteilung von den Spielen, und grundsätzlich den Modus fand ich ein bisschen, ja, ich fand es ein bisschen zu viel auch, diese Rumreiserei. Und wie gesagt, du kannst es gar nicht fair machen, weil es einfach, wie gesagt, die einen spielen 3, 4, 5 Mal im eigenen Land, im eigenen Stadion, die anderen müssen 3 Mal auswärts spielen und sowas. Und das ist schon ein klarer Vorteil, wenn du ein Heimspiel hast. Auch Dänemark hat, glaube ich, in der Vorrunde 3 Mal zu Hause gespielt und so. Und was sagt dann Finnland oder was sagt Schweden dann und so? Und dann ist... Ich fand es nicht ganz fair über das Ganze. Dass es jetzt das Finale mal so ist, dass eine englische Mannschaft zu Hause ein Finale spielt. Gut, wenn die Europameisterschaft in England ausgerichtet wäre, dann ist es auch so, okay. Aber ich fand den Modus jetzt ein bisschen, also auf jeden Fall nicht fair.
Wenn wir jetzt dann schon von vielen Zuschauern sprechen, um dann jetzt mal langsam den Umschwung zu dir und deiner Person zu finden, ist dein großer Traum nochmal vor, passen 60.000 beim VfB ins Stadion, nochmal vor 60.000 im Stadion vom VfB Stuttgart zu spielen?
Ja, der Traum ist es auf jeden Fall. Das ist schon im Kopf mit drin, aber das war jetzt nicht der Hintergrund, warum ich hierher gewechselt bin. Aber klar hat man das im Hinterkopf und denkt sich, wenn es nur ein Abschiedsspiel ist, übertrieben gesagt. So dieses, okay, man spielt jetzt noch ein, zwei Jahre bei der zweiten Mannschaft oder sowas und sagt, okay, man kriegt nochmal die Chance, sich einfach vor Fans zu verabschieden und da nochmal aufzulaufen und nochmal ein Spiel zu machen, ein paar Minuten zu kriegen. Das ist schon auf jeden Fall ein Wunsch und ein Traum noch, weil es schon schade ist, die Karriere zu beenden, wenn die Stadien leer sind.
Jetzt wollen wir gleich ausführlich nochmal über VfB 2, also VfB-Rückkehr, sprechen. Es war ja auch für dich die letzten zwei Jahre oder auch vor allen Dingen das letzte Jahr ja auch nochmal sehr intensiv mit Arminia Bielefeld. Da gab es dann noch den Klassenerhalt jetzt wirklich im Finale gegen den VfB, ne? Das war ja auch nochmal so eine Geschichte dann für dich natürlich, für sich, sage ich jetzt mal, mit einem 2-0-Sieg. Nimm uns mal mit, wie war danach die Nacht, wie lang ging die, wie intensiv war die, wie groß war die Feierlaune?
Ja, die Feierlaune war schon groß. Ja, wo wir es dann auch geschafft haben und auch direkt geschafft haben, aus eigener Kraft, so dieses, wir haben nicht unser Spiel verloren und die anderen haben auch verloren und deswegen sind wir drin geblieben, sondern weil wir einfach, weil wir unsere eigenen Punkte geholt haben und auch das letzte Spiel gewonnen haben. Und dadurch war die Freude noch viel größer, sage ich, weil es uns eigentlich fast keiner zugetraut hat, dass wir der Absteiger Nummer 1 eigentlich waren in der Bundesliga-Saison. Und da ist die Freude dann nicht umso größer. Und ja, ich glaube, ich habe selten so Party gemacht in einer Kabine, oder wir sind ja auch zurückgeflogen, dann im Flugzeug. Muss sagen, dann sind wir zurückgefahren mit dem Bus und dann war schon ein bisschen die Luft auch raus, muss ich sagen. Klar, es war ein sehr intensives Spiel auch, und durch Corona konnte man natürlich auch nicht irgendwo, keine Ahnung, in irgendeiner Lokalität und da irgendwas mit Fans feiern. Ich glaube, das hat schon mal nochmal einen Push gegeben, so nach, wenn du 4-5 Stunden nach dem Spiel dann nach Bielefeld kommst, dass du dann nochmal in Feierlaune kommst, wenn irgendwelche Fans sind. Aber wenn du dann nur die ganze Zeit unter dem, also nur Mannschaft und Staff ist und du feierst da schon 5 Stunden zusammen, dann ist irgendwann die Luft raus. Und deswegen war es jetzt nicht übermäßig bis in die Nacht, aber bis zu dem Zeitpunkt, bis wir ankamen, bis um 11, 12 Uhr, haben wir schon richtig, richtig gefeiert und die Sau rausgelassen. Und ja, hat schon Spaß gemacht.
Ihr habt ja echt eine turbulente Saison hinter euch gehabt. Zwischenzeitlich war tatsächlich auch mal in Bielefeld sowas wie ein bisschen, ich will es nicht Unruhe nennen, aber es war sehr ungewohnt. Dann gab es plötzlich einen Trainerwechsel, für mich so ein bisschen aus dem Nichts. Nehmen uns da mal mit in die Zeit. Ich glaube, ich habe da mal 3 Spiele oder so nicht gewonnen gehabt, was jetzt, finde ich, nicht sonderlich überraschend mal war. Das kann Arminia Bielefeld in der Bundesliga halt mal passieren. Aber dann dieser Trainerwechsel und dann diese neue Kraft, die dadurch irgendwie so ein bisschen entwickelt wurde. Wie war es für dich? War es für dich komisch, dass dann plötzlich ein neuer Trainer da war, obwohl es eigentlich tabellarisch ja gar nicht so verkehrt aussah, weil man halt immer so ein bisschen, wie jetzt jemand für mich, der von außen drauf schaut, auf Arminia Bielefeld sagt, okay, wenn die am 20. Spieltag 17. sind, dann brennen da nicht die Bäume lichterloh wie auf Schalke oder in Bremen, weil die da nicht hingehören, sondern es war von vornherein klar, ihr spielt gegen Klassenerhalt. War es für dich so ein bisschen komisch oder wie hast du die Situation empfunden?
Also komisch war die Situation für mich jetzt nicht. Also ich kenne das ja aus meiner Karriere eigentlich. Dass es so ein bisschen für die außenstehenden Leute aus dem Nichts kam, das verstehe ich schon. Da ging es auch gar nicht per se darum, glaube ich, dass der Trainer irgendwie wegen den verlorenen Spielen jetzt rausgeschmissen werden muss, sondern da ging es eher darum, hat er noch den Zugriff und hat er noch die Ansprachen, was er macht, die Gespräche, was er führt, fruchten die noch, die Ideen, was er hat, taktisch und spielerisch, seine Spielphilosophie, schaffen wir es dann mit dieser Philosophie, was er hat? Und da war sich der Verein einfach dann nicht mehr sicher, dass wir es vielleicht mit ihm schaffen. Und sie haben dann im Laufe der Saison dann gemerkt, wir haben die Riesenchance, dieses Jahr doch drin zu bleiben, weil die anderen Mannschaften einfach einfach auch nicht gut gepunktet haben. Und wir waren einfach voll im Abstiegsrennen noch mit drin. Und dann wollten sie es nicht riskieren, in so einen Negativlauf zu kommen. Und dann erst nach Beendigung dieses Negativlaufs dann den Trainer rauszuschmeißen. Sondern die haben einfach den Ansatz gehabt, okay, uns reicht das jetzt. Sie haben sich dann Feedback auch von irgendwelchen Spielern so geholt. Und wie seht ihr das? Wie ist euer Stand? Und dann hat der Verein einfach beschlossen und gesagt, okay, das reicht uns. Das ist dasselbe wie mit Nationalmannschaft, mit Aufstellung, mit Taktik. Du verstehst vieles nicht als Außenstehender, weil du einfach in der täglichen Arbeit nicht dabei bist. Und deswegen hat der Verein das einfach dann beobachtet über ein paar Monate und hat dann einfach keinen Fortschritt mehr gesehen und hat für die Außenstehende zu einem unglücklichen Zeitpunkt vielleicht den Trainer rausgeschmissen, aber im Nachhinein natürlich alles richtig gemacht.
Klar, ihr habt ja dann auch die letzten 8 Spiele nur 1 verloren, 0-5 gegen Gladbach, das war zwar ein bisschen deutlicher, aber ansonsten nur 1 verloren gehabt. Es ist irgendwie immer wieder ein Phänomen, immer wieder aufs Neue, da wird ein Trainer rausgeschmissen, da kommt ein neuer Trainer und auf einmal scheint so, als wäre irgendwie der ganze Verein umgekrempelt worden, als wären irgendwie die Spieler alle andere als vorher. Wieso funktioniert dieses Phänomen Trainerwechsel aus deiner Sicht immer wieder so erfolgreich? Natürlich nicht jetzt in jeder Situation und auch nicht bei jedem Verein, aber es funktioniert in den meisten Fällen jedes Mal, dass dann ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Feuerlöscher kommt und der dann auch tatsächlich die Brände löscht und es wieder ein ganz anderer Spirit in der Mannschaft ist. Warum funktioniert es immer aufs Neue aus deiner Sicht?
Ja, eigentlich aus ganz, ganz einfachen Dingen, weil es eigentlich nur ganz einfache Dinge sind. Im Prinzip ist es das gleiche Spiel, aber da kommt halt dann ein Trainer und hat einfach eine andere Ansicht, bisschen, eine andere Ansprache, dann sind alle wieder aufmerksamer. Das ist so dieses, wenn da jetzt ein Trainer steht, 1,5 Jahre und du bist jetzt ein Spieler, wo außen vor bist, und er redet und redet und redet, du bist wieder nicht dabei, du bist da und hier und da, ich werde eh nicht gebraucht. Und er hat immer das Gleiche. Und jetzt kommt ein Neuer, du hast die Chance, dich wieder neu zu präsentieren. Und alle geben nochmal einen Ticken mehr. Weil diese Stammplätze sind jetzt in Gefahr. Auch die Stammspieler hauen sich wieder mehr rein. Und da reicht manchmal nur ein bisschen eine andere Ansprache, eine kleine bisschen taktische Veränderung. Und dann reicht es. Jetzt in dem Fall bei Arminia war es dann schon, dass es zwei ganz unterschiedliche Trainer waren, muss man sagen. Also der eine ist sehr, sehr auch emotional und sehr, wie soll ich sagen, ja, auch sehr kritisch. Und der andere war, Uwe Neuhaus war eher der Lockere, hat viel laufen lassen, nicht wenig Disziplin, das kann ich so nicht sagen, aber war nicht so hinterher wie der andere. Das ist so ein bisschen, und das hat uns dann vielleicht ein bisschen gefehlt. Der Frank Kramer hat uns dann so ein bisschen in den Arsch getreten, ein bisschen die Trainingsintensität hochgedreht, und das ist das, was wir vielleicht gebraucht haben noch für den Endspurt, um dann auch volle Power zu haben und volle Konzentration. Und wie gesagt, manchmal kann man sich es auch nicht erklären, aber oft ist es nur diese neue Ansprache, neue Trainer, kommt ein neuer Wind rein und das reicht manchmal schon aus, um diesen Umschwung zu schaffen.
Ohne jetzt auf Kramer oder Neuhaus zurückzuschließen, welcher Trainertyp ist dann eher so dein Liebling? Wie gesagt, ohne jetzt auf Kramer oder Neuhaus da zurückzuschließen, sondern was liegt dir da als Spieler mehr? Man hat es als Spieler ja dann doch. Der eine braucht eher vielleicht einen Tritt in den Arsch, der andere ist manchmal ein bisschen besser, wenn es alles ein bisschen lockerer abläuft. Wie ist so da deine Art von Trainer, die du mehr magst?
Ja, ich hatte das auch schon mal witzigerweise mit Uwe Neuhaus hatte ich das schon mal in einem Einzelgespräch mal drüber gesprochen, weil wir genau über das gesprochen haben, weil er das genau nicht ist, dieser an Arsch treten, ein Anschreien, ein Anscheißen, das ist er eher nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hatte auch schon einen Trainer mit, wo sehr, sehr viel geschrien hat und angeschissen hat. Und Bruno Labbadia ist auch ein sehr fordernder Trainer und sehr emotional dabei. Und da wirst du schon auch öfter angepfiffen. Und, aber ich kann es gar nicht sagen, was besser und schlechter ist. Also ich habe mich mit Uwe Neuhaus auch sehr, sehr gut verstanden. Klar gibt es Dinge, wo du dann denkst, ja, oh, das hätte doch anders machen können, aber ist so ein bisschen bei jedem Trainer. Kein Trainer macht alles perfekt. Also, und das ist ja auch das eigene Wunschdenken so ein bisschen. Aber ich kann es dir gar nicht sagen. Also die ganz cholerischen, die finde ich ein bisschen übertrieben. Das brauche ich nicht wirklich. Aber so einen übertriebenen hatte ich gar nicht. Mir hat es immer wieder gut getan, wenn mir auch einer mal einen Arsch tritt. Aber zu viel, dieses zu viele Schreien und sowas, das ist, finde ich jetzt auch, ist nichts, aber so ein gesundes Mittelmaß hat bestimmt was, ja.
Du bist ja mit 19 zum VfB 2 dann gekommen, also du hast in der Jugend dann nicht, wie viele, die es mittlerweile in der Bundesliga geschafft haben, ja ein NLZ durchgegangen, ne? Du warst ja nicht im Nachwuchsleistungszentrum, ne? So viel, das ist richtig, ne?
Ja.
Genau, richtig. Bist du jetzt im Nachhinein froh darüber, dass es so gekommen ist, dass du vielleicht auch ein Stück weit mehr noch deine Jugend vielleicht ein bisschen ausleben konntest und dich einfach als Person auch nochmal vielleicht ein Stück weit anders entwickelt hast, wie die Jungs, die aus dem NLZ kommen? Alex, du kennst dich da ja bestens aus mit den Jungs dann in dem Bereich U13, 14, 15 oder wenn es auch immer dann losgeht im NLZ, da werden die ja schon ein Stück weit irgendwie geformt, wie es der Verein dann will. Das hört man ja immer wieder. Das war jetzt bei dir nicht der Fall. Bist du froh, dass es so war, dass du trotzdem dann über den Weg quasi in die Bundesliga geschafft hast?
Ja, im Nachhinein auf jeden Fall. Klar, ich habe sogar noch in Stuttgart die ersten 2 Jahre noch zu Hause gewohnt und bin täglich oder regelmäßig gependelt. Hatte halt mein familiäres Umfeld, meine Freunde von klein auf, von der Schule, aus meinem Ort, habe ich praktisch tagtäglich gesehen. Nach dem Spiel saß ich dann mit denen hier und auf irgendeinem Gütchen oder irgendeinem Bauwagen und haben da irgendwas getrunken ein bisschen. So, und das war dann so gar nicht dieses Profi-Profi und dieses Verbissene. Man hatte schon den Ehrgeiz, aber dieses familiäre Umfeld hat mir schon gut getan. Vor allem ist ja am Anfang jetzt auch nicht so gut lief. Und ja, ich habe es immer wieder gehabt in meiner Karriere, wo ich dachte, das hätte mir vielleicht auch gut getan. Aufgrund von, ja, einfach, wenn du von Grund auf so eine Ausbildung hast mit technisch, taktisch, koordinativ, kriegst du in den jungen Jahren, das ist halt wichtig. Und dann lernst du es halt später dann viel, viel schwerer und brauchst viel, viel länger dafür. Ja, aber ich bin happy so. Ich würde es auch immer wieder so machen, wie es passiert ist. Ja, ich sehe auch so viele Talente auch immer wieder aus der Region und sowas, die NLZ durchlaufen haben und schaffen es dann irgendwie nicht oder haben dann Probleme. Und von dem her bin ich sehr, sehr dankbar so, dass es überhaupt geschafft habe und dann auch noch so viele Jahre, trotz dass ich nicht diese Ausbildung hatte. Ja.
Würdest du sagen, du bist weniger glatt gebügelt dadurch? Weil man hat ja jetzt während der Europameisterschaft auch das Thema Robin Gosens immer wieder gehabt, der ja auch kein Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen ist und man gesagt hat, so ein bisschen, ja, wurde so ein bisschen der Fanliebling, weil er eben diese Ecken und Kanten hat. Würdest du sagen, das ist schon ein großer Vorteil, weil du ja, dadurch, dass du eben nicht, wie man so schön sagt, glatt geschliffen bist oder verweichlicht, was man ja auch oft den NLZ-Spielern hinterher schmeißt, verzogen, kann man verschiedene Begriffe nehmen, glaubst du, dass du deswegen durch deine Ecken und Kanten vielleicht eben deswegen dich durchgesetzt hast und deswegen vielleicht auch mal die Ellenbogen rausfahren konntest?
Ja, ich wusste natürlich dadurch, dass ich diese NLZs nicht durchlaufen habe, habe ich es ja immer wieder gesehen, egal in welcher Mannschaft war, dass die rein talenttechnisch viel besser waren wie ich. Und das habe ich zum Glück relativ früh gemerkt, dass ich in meinem aktuellen Können, so wie ich jetzt bin, aufgrund, dass ich einfach noch hier in Dorfvereine gespielt habe, in der B-Jugend und C-Jugend. Und es ging erst in der A-Jugend so ein bisschen los mit Verbandsliga und SSV A-Junioren-Bundesliga, zwar abgestiegen wieder, aber das ging erst so ein bisschen wirklich spät los und da hat man wirklich die Ausbildung nicht. Und das habe ich dann schon gemerkt, wo ich dann auch beim VfB war und bei den Profis ab und zu war und beim Profis ja sowieso, aber auch bei den Amateuren. Ja, das ist egal, so Basics, so Koordinationsübung, Stabilisationsübung, das könnte ich, also ich könnte das nicht. Ich könnte Haken hoch, Oberschenkel hoch, Sidestep, über Kreuz und man war fertig. Koordinationsleiter gab es bei uns in der Jugend gar nicht, so gefühlt. Und ja, technisch ist es klar, da war ich nie, auch nie der Talentierteste. Und ich wusste das einfach, dass ich das einfach noch extra trainieren muss, dass ich überhaupt eine Chance habe, auf diesem Level zu spielen. Und ich habe das dank meinem Papa auch relativ schnell gemerkt oder auch gelernt und hatte da auch einen Trainingspartner, wo mir da geholfen hat. Und das hat mir dann auch geholfen durch meine Karriere. Einfach so, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss mehr machen. Und das wurde dann irgendwann zu, naja, nicht zur Normalität, aber es wurde so zu meiner Eigenschaft, so dieses hart arbeiten, mehr machen und sowas. Und das wurde mein Markenzeichen, hört sich blöd an, aber so, das ist immer bei den Leuten hängen geblieben, so ein bisschen bei mir.
Also wäre es vielleicht auch aus deiner Sicht so ein Zwischending vielleicht ganz gut, NLZ, zwar die technische Ausbildung, die fußballerische Ausbildung, auch im taktischen Bereich, aber trotzdem irgendwie noch so Mensch bleiben, wäre ja dann eigentlich, wenn man es so sieht, die perfekte Kombi, oder? Also schon auch mal sich ausleben, vielleicht auch mal einen über den Durst zu trinken mit 17 oder irgendwie. Gut, das machen die wahrscheinlich sowieso, aber einfach, vielleicht wäre es dann besser, so ein Mix irgendwie zu haben, oder? Ist das überhaupt möglich im NLZ? Alex, die Frage geht halt auch an dich vielleicht, ja?
Es gibt ja kein, wahrscheinlich, Sven, stimmst du mir dazu, es gibt ja wahrscheinlich kein Mittelweg zwischen eben dieser technischen Ausbildung, dieser NLZ-Ausbildung oder auch in Reutlingen ist ja ähnlich, wahrscheinlich auch mit 3-4 Mal die Woche Training. Das geht ja Hand in Hand. Dadurch, dass ich so oft trainiere, habe ich weniger Zeit und deswegen bleibt alles andere auf der Strecke. Deswegen, es gibt halt, man könnte sagen, okay, 2-mal die Woche Training A-Jugend Bundesliga, aber da müssten es halt alle machen.
Ja.
Und da wird sich wahrscheinlich niemand dran halten.
Ja, nee, das ist, also wenn du in einem NLZ bist, ist es noch ein bisschen was anderes, weil du einfach ja dann meistens in einem Internat auch bist. Und da ist es schon, also wenn du in einem guten Internat bist, schon sehr streng getaktet auch alles. Die an Zeiten, wann du zu Hause sein musst, wann das Licht ausgehen muss. Wenn du jetzt wie bei mir in der Nähe beim SSV Reutling bist, du hast noch nicht die Top-Ausbildung, aber trotzdem noch eine sehr gute Ausbildung und bist trotzdem noch zu Hause. So dieses, du hast zwar 3-4 Mal die Woche im Training, aber du darfst zu Hause übernachten, du bist zu Hause bei deinen Kumpels, nach dem Training, vor dem Training, auch am Wochenende mal, keine Ahnung. Und das macht schon einen Unterschied aus. Dieses, ob du im NLZ, ich will nicht sagen eingesperrt, aber das ist so dieses, du bist ja dann einfach im Internat drin und musst dich dann mit deinen Fußballkollegen auseinandersetzen und du wirst dann aus deinem familiären ein bisschen rausgenommen. Und das ist schon sehr, sehr schwer für manche. Aber ich finde es halt brutal, dass viele diese NLZs bis zu U19 durchmarschieren und dann gesagt bekommen vielleicht, okay, es reicht vielleicht doch nicht. Mhm. Und dann sind die 20 und haben ihre ganze Jugend, na, mit 20 bist du ja trotzdem noch jung, aber diesen Quatsch, was man alles macht von 16 bis 20 oder bis 22, 25, manche auch länger. Aber ja, es bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Es war ja bei mir nichts anderes. Ich habe ja auch auf viel verzichten müssen. Ich hatte das Glück, dass ich bei mir zu Hause noch gewohnt habe, sehr, sehr lange und trotzdem immer mal wieder raus bin. Aber es gab schon Tage, wo ich dann, da war hier irgendein Fest im Beachparty und im Freibad und das war cool und alle getrunken und ich gehe dann halt ohne was zu trinken um 10 nach Hause, weil ich sage, ich muss morgen früh um 7 raus, ich habe ein Turnier. Und da hat mir mein Papa schon immer wieder geholfen, weil er gesagt hat, mich zur Seite genommen hat, gesagt, es ist besser, wenn du jetzt nach Hause gehen würdest. Es ist schwer, aber du hast eine andere Chance, ein anderes Leben zu kriegen und das soll jetzt nicht an der Party nachher irgendwie scheitern, weil irgendein Quatsch passiert. Und ja, ich bin immer schweren Herzens, aber bin dann schon nach Hause gegangen dann und bleibt schon ein bisschen was auf der Strecke. Mal kamen auch ein paar aus so einer Clique raus, so ein paar Mädels und haben gesagt, wenn du mal kein Profi wirst, dann sind wir richtig sauer, weil du eigentlich so gut wie auf keinem Party mitgehst. Und ja, das ist dann einfach so, weil du dann einfach immer dich irgendwie abmeldest und gesagt hast, tut mir leid, aber ich habe morgen wieder Training oder morgen das. Und das ist dir dann schon auch wichtig.
Haben sich die Mädels nochmal bei dir gemeldet, oder?
Nee, das war wirklich auch lange, lange her, aber wie gesagt, das kam immer wieder auf, das Thema, weil klar, ich sag mal, mit 16 geht's los und dann ja, trinkt man einfach jeden Tag ein Gefühl am Wochenende und mit irgendwelchen Leuten und holt da einen Kasten Bier und dies und das. Und ja, ich habe mich da meistens ausgeklinkt oder ich war dabei und habe halt nichts getrunken, weil mir das irgendwie dann auch nichts gegeben hat. Das Alkoholtrinken in dem Sinne nicht. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht auf der Strecke geblieben.
Also an der Stelle dann ganz großes Danke an Papa Schiplock, der dich dann quasi immer mal wieder angestupft hat und gesagt, Sven, es wäre gut, wenn du jetzt nach Hause gehen würdest.
Ja, ich habe das...
Oder würdest du sagen, dass du es auch wirklich aus eigenen Stücken dann auch oft gemacht hast?
Nee, ein paar Mal auf jeden Fall nicht. Ich weiß es auch noch, das war... da war irgendeine Sportveranstaltung hier mit TuS Honau. Da war irgendwie ein Leichtathletik-Wettbewerb, ein Liechtenstein-Lauf. Und da habe ich jedes Jahr mitgemacht. Und da habe ich an dem Jahr auch wieder mitgemacht. Und dann hatten wir am Tag, da war ich schon beim VfB Stuttgart, und hatte einen Tag danach Training oder Laktattest oder sowas. Und es war einfach, danach war halt immer das Fest und die Party. So, und dann ist man dann noch in das Sportheim und dann waren da, keine Ahnung, zwischen 50 und 100 Leute und hat einer gekocht, einer gab es Getränke, es war einfach immer cool mit allen Kumpels. Und dann kann ich mich erinnern, wie mein Papa dann kam und gesagt, so um 11 wäre gut, wenn du nach Hause gehst, du hast morgen wieder Training und du hast vielleicht andere Pläne und es wäre gut, wenn du nach Hause gehen würdest. Und ja, ja, nach kurzem Denken dachte ich mir dann immer, okay, irgendwie hat er recht, auch wenn es mir dann nicht gefallen hat im Moment, aber das gab es schon oft so, dass mein Papa mir immer wieder so ein paar Hinweise und Aufmerksamkeiten gesagt hat, du solltest vielleicht ein bisschen mehr machen oder hat mich nie gedrängt zu irgendwas, aber hat mir immer so den richtigen Anstoß gegeben, dass ich mich selber drüber Gedanken mache und gedacht habe, okay, eigentlich hat er recht, obwohl ich keine Lust habe, aber ja, und ihm habe ich natürlich sehr, sehr viel zu verdanken, klar.
Und du hast ja dann auch zu sehr viel gebracht, also deine Stationen in der Bundesliga Stuttgart, Hoffenheim, HSV, dann Darmstadt, jetzt zuletzt natürlich Bielefeld, wir haben drüber gesprochen. Du hast einiges gesehen in der Bundesliga und dadurch natürlich auch in der zweiten Bundesliga. Wo hast du aus deiner Sicht die beste Zeit erlebt?
Ja, also die erfolgreichste war, glaube ich, mit Abstand in Hoffenheim. Die schönste ist schwer zu sagen, weil die Zeit in Stuttgart schon auch sehr, sehr schön war. Ja, mit dem Profi werden, die Amateurzeit, die will ich auch nicht missen, weil einfach, da hast du dieses, was du vielleicht mit 16, 17, 18 im Jugendbereich ein bisschen verpasst hast, dann bist du in einer Amateurmannschaft, wo ja, einfach 90% auch in deinem Alter sind und dann geht man da genauso nach den Spielen auch raus. Auch wenn am Sonntag Training ist, dann trinkt man da ein und das Wichtige war nur, dass du dann irgendwie im Training da bist. So. Und da hat man schon sehr, sehr viel auch gemacht und ist sehr, sehr oft rausgegangen und ja, hat einfach den Quatsch gemacht, was man vielleicht normalerweise 2-3 Jahre vorher gemacht hätte. Deswegen war das auch eine schöne Zeit, wie man dann auch Profi geworden ist und die ersten Bundesliga-Spiele gemacht hat, das erste Bundesliga-Tor. Dann aber, klar, die erfolgreichste Bundesliga-Zeit war mit Abstand an dem Hoffenheim, weil wo der Trainer dann Markus Gisdol kam und dann mich einfach dementsprechend geformt hat und auch zum Bundesligaspieler gemacht hat. Ja, dem habe ich schon sehr, sehr viel auch zu verdanken, weil er mich einfach zu einem guten Bundesliga-Stürmer ausgebildet hat. Vielleicht zu einem sehr, sehr guten Sturm, also Pressing-Stürmer ausgebildet hat. Und das hat mich, glaube ich, auch die ganzen Jahre in der Bundesliga gehalten durch meine Art und Weise, wie ich gespielt habe. Nie sehr, sehr viele Tore geschossen, leider. Eine andere Wichtigkeit gehabt, aber leider nicht durch das Tore-Schießen allein. Wenn es nach mir geht, hätte ich auch lieber ein paar Tore mehr geschossen, aber ich musste irgendwann für mich entscheiden, gehe ich den Weg mit vollem Einsatz, 100% und Pressing pur, oder finde ich einen Mittelweg zwischen nicht immer pressen, aber mal öfter Tor schießen. Habe ich beides probiert, nur der Weg von 100% Pressing habe ich für mich dann erkannt und habe gesagt, okay, wenn ich das weiter auch ausbilde und ab und zu auch ein Tor schieße, kann ich es auch ein paar Jahre länger noch in der Bundesliga schaffen. Und ja, so ist es dann auch gelaufen. Also wie gesagt, ich musste dann meinen Weg dann finden und habe dann für mich dann auch, glaube ich, einen sehr, sehr guten gefunden.
Wie müde wurdest du irgendwann von der Diskussion, jemandem zu erklären, dass man als Stürmer auch wichtig sein kann, wenn man keine Tore schießt?
Ja, das ist...
Oder musstest du die gar nicht so oft führen?
Ich selber gar nicht. Weil mir, ja, die Diskussionen sind mir irgendwann leid geworden. Aber ich muss sagen, in Hoffenheim war auch eine meiner weniger Stationen, wo das gar nicht wichtig war. Also der Trainer Gisdol hat mir dann genau dieses Merkmal, was ich hatte, ich bin wichtig für die Mannschaft, vermittelt, auch ohne Tore. Und aus dem Grund habe ich da auch so befreit vielleicht da aufspielen können und ohne Druck, weil er einfach mir von mir gar keine, ja klar hat er Tore erwartet, aber er hat mir das nie so direkt rübergebracht, weil er gesagt hat, ey, wenn du reinkommst und die Mannschaft mitreißt und wir schießen dann noch zwei Tore, dann ist mir das genauso wichtig, wie wenn du noch einschießt. Aber die Art und Weise, wie du die Mannschaft vorantreibst, die ist mir viel wichtiger, wie vielleicht mal ein Tor. Und das waren andere Stationen einfach nicht so. Aber man muss dazu sagen, per se wird der Stürmer einfach auch an Toren gemessen. Und das ist einfach das Los von dem Stürmer und das ist das Los von mir. Und da habe ich mein Fett auch weggekriegt und meine Probleme auch bekommen damit in ein paar Stationen. Aber hinten raus, auch bei Arminia, hat es dann auch wieder überzeugt, meine Art, wie ich gespielt habe, und bin auch so wieder wichtig geworden, ohne dass ich viele Tore geschossen habe. Und deswegen hat mir das auch gezeigt, okay, ich bin trotzdem noch auf dem richtigen Weg. Die Leute brauchen oft ein bisschen länger, um das zu kapieren, warum oder was genau das Wichtige an meiner Position ist oder meiner Art, Fußball spielen zu ist. Aber wenn sie es oft dann sehen und auch öfter sehen, dann verstehen sie es auch und dann ist es den Leuten auch einfacher zu kommunizieren.
Du hast jetzt gerade eben gesagt, deine erfolgreichste Zeit war in Hoffenheim. Das lässt sich auch mit einer Auszeichnung belegen tatsächlich. Du wurdest im DFB-Pokal mal Torschützenkönig 2014, 2015. Du schaust jetzt schon so ein bisschen beschämt weg. Mit 6 Treffern damals mit Stefan Kiesling. Da hat der Recherche Marco wieder zugeschlagen. Torschützenkönig im DFB-Pokal, wie fühlt sich das an?
Die Frage ist jetzt, wie weit ins Detail gehen wir jetzt über diesen Titel noch? Schließen wir es damit ab? Lass ihn einfach mal reden. Sven, Glückwunsch zu deinem Torjägertitel und sprechen dann nicht mehr drüber? Oder?
Das sind Fakten. Es sind Fakten. 6 Tore 2014-15 haben gereicht, um sich mit Stefan Kiesling die Torjägerkanone zu sichern. Es ist egal wie, ne? Wie fühlt sich's an?
Absolut. Super. Ich freue mich immer wieder, wenn ich auf Transfermarkt.de die kleine Krone unter meinem Profilbild sehe und denke mir immer, ich dachte mir wirklich einmal selber erschrocken, sag mal, was ist das denn da unten? Weil bei Transfermarkt.de ist so eine kleine Trophäe dann und dann dachte ich mir, sag mal, was soll das denn sein? Und dann habe ich draufgeklickt, dann stand da Torschützenkönig, DFB-Pokal. Und dachte mir, hoch,
Wann war das denn? aber näher drauf eingehen brauchen wir nicht. Ich freue mich darüber. Ich hätte gerne den DFB-Pokal mal gewonnen, als Torschützenkönig zu werden. Ja, ich glaube, ich habe in der DFB-Pokalsaison, glaube ich, 3 oder 4 Spiele. Wir sind gar nicht so, obwohl Viertelfinale sind wir vielleicht gekommen. Aber die Konstellation, wie das zustande kam, ja,
schön. In dieser Saison meinst du jetzt? Ich habe genau nachgeschaut. Also es waren tatsächlich 2 Spiele und dann war finito.
Ja, guck mal, warum muss er mir jetzt das alles kaputt machen? Ich weiß es doch ganz genau. Wie das, ich kann nur sagen, so, gegen wen die Tore waren. Hat er mir das kaputt gemacht? Der Alex hat es kapiert mit, also, wir lassen es einfach dabei so stehen. Und du machst immer ganz unkamut. Aber es ist gegen trotzdem Paloma, dass ich bleibt. Gegen Paloma Hamburg 5 Tore geschossen habe und dann gegen FSV Frankfurt noch 1. Das hätte doch niemand interessiert, aber du hast jetzt zerstört.
Es tut mir leid, aber
damit habe ich alles gut. Nee,
auch gut. Aufgeklärt.
Nee, das war mein einziger Fünferpack, was ich geschossen habe in meiner Profikarriere. Von dem her ist es auch erfreulich. Egal, ob das jetzt gegen Paloma Hamburg oder sonst irgendwen war. Aber ich habe mich trotzdem drüber gefreut.
Das glaube ich.
Aber in Hamburg kann man stolz sein, Sven Schiplock vergisst diesen Verein nie mehr.
kommen wir noch ganz kurz zu einer Station, da schließt sich der Kreis Hamburg. Du bist ja auch beim HSV gewesen. Das war eher, ja, ich sage es jetzt mal, eine nicht so erfolgreiche Zeit aus deiner Sicht. Da haben die Fans teilweise da so einiges an Spott dann abbekommen. Ich habe gelesen, die Fans hätten da mal irgendwie skandiert, wir saufen, bis Sven Schiplock trifft. Das war ja auch dann ziemlich heftig, was dir da teilweise dann auch um die Ohren geflogen ist. 32 Pflichtspiele gemacht, kein einziger Treffer. Wie war das für dich, die Zeit beim HSV? War das vielleicht auch im Nachhinein eher eine Station, die du so vielleicht ein Stück weit bereust, dorthin gegangen zu sein?
Ja, im Nachhinein. Ja, mit dem Wissen jetzt, wüsste ich jetzt nicht, ob ich jetzt nochmal den Wechsel so tätigen würde. Ja, ich habe das damals einfach auch ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Ich dachte eigentlich, ich bin mit meinem Profi-Sein und mit meinem Selbstbewusstsein ein bisschen auf einem anderen Level. So, dass wir dieses ganze Druck sein und jetzt der Stürmer Nummer 1 zu sein und wirklich dann auch Tore schießen zu müssen, das kannte ich ja, wie vorhin gesagt, aus Hoffenheim nicht. So, die waren in Anführungsstrichen zufrieden, wenn ich hier alle mitgerissen habe, mein Pressing gespielt habe, vielleicht mal ein Tor vorbereitet habe. Aber in Hamburg ist es dann einfach dieses Basic-Denken, Stürmer müssen Tore schießen. Jetzt habe ich mich ein bisschen schwer getan damit, vor allem am Anfang. Und dann kam das so wie eine Welle. So dieses, dann wirst du nur noch reduziert auf die Tore, wirst du nur noch, also deine Leistung gar nicht mehr richtig bewertet, nur noch, ob du Tore schießt oder nicht. Und das kannte ich so auch nicht als Profi, auch so attackiert zu werden von der Öffentlichkeit, von den Fans, auch dann vom Trainer nicht mehr aufgestellt auf die Tribüne und sowas. Und dann war ich auch zum ersten Mal weit, weit weg von zu Hause, muss man auch dazu sagen. Mit Hoffenheim war ja auch noch eine Stunde fast nur von zu Hause. Und das war alles neu für mich. Und das habe ich einfach nicht so verarbeitet bekommen, so wie das eigentlich ich mir das vorgestellt habe. Und es wurde dann wirklich dann auch so ein bisschen zum Kopfproblem, dass ich mir dann schon selber auch sehr, sehr viel Druck gemacht habe und dann einfach auch verunsichert wurde. Und das ist natürlich dann eine Katastrophe dann. Wenn du dann in so eine Stadt kommst, bei so einem Verein spielst, wo eh schon das Lichterloh brennt, die Fans noch immer sehr, sehr hohe Ansprüche haben an die Spieler und du dann nicht 100% im Kopf bist, dann gehst du dran kaputt fast. Und das gab schon Phasen, wo ich mich schon sehr, sehr schwer getan habe. Und es ging nicht spurlos an mir vorbei, überhaupt nicht. Trotzdem möchte ich die Zeit irgendwie auch nicht missen. Jetzt rein karrieretechnisch war es jetzt schon sehr, sehr schwierig für mich. Und jetzt im Nachhinein wüsste ich jetzt nicht, ob ich das nochmal machen würde, weil
ich habe schon sehr, sehr lange auch damit zu kämpfen gehabt, die Zeit und die Saisons da auch zu verarbeiten. Deswegen, ja, also ich, wie gesagt, ich würde jetzt mit meinem Wissen jetzt wahrscheinlich den Schritt nicht mehr gehen. Aber ich sage jetzt nicht, das war der größte Fehler meines Lebens und so. Ich hatte es einfach ein bisschen unterschätzt auch. Dachte, ich bin ein bisschen weiter mit meinem Profi-Sein, mit meinem Kopf auch, dass mir das nicht mehr so viel ausmacht. Und bin dann halt voll reingelaufen, muss ich dazu sagen. Auf die volle Breitseite da auch abgekriegt. Ja, und wie gesagt, ich habe nie viele Tore geschossen, egal in welcher Station. Aber ein, zwei Tore habe ich eigentlich immer geschossen, aber beim HSV sollte es irgendwie nicht sein. Trotz auch noch und nöcher Möglichkeiten. Und klar, es ist dann mit dem Lied, was sie dann so ein bisschen gesungen haben. Ja, am Anfang ist es witzig und dann, ja, es geht irgendwann in den Kopf rein und dann irgendwann ist es drin und jetzt kann ich drüber lachen und finde es auch witzig. Aber in der Zeit war es schon sehr, sehr hart.
Deine Social-Media-Aktivitäten haben sich in der Zeit auch ein bisschen zurückgegangen, beziehungsweise dein Social-Media-Account bei Instagram, den betreibst du den noch? Guckst du da alles noch rein? Nee. Gar nicht mehr. Nee. Hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass du sagst, du, wie Jerome Gondorffs zum Beispiel auch gesagt hat, du brauchst dich dem Sport gar nicht aussetzen?
Ja, genau. Ja, ich hatte ja zur HSV-Zeit hatte ich eine Instagram- und eine Facebook-Seite, eine Fanseite. Die Fanseite wurde dann wirklich so asozial, dass ich es dann wirklich auch abgemeldet habe, relativ schnell in meiner Hamburger Zeit schon. Und bei Instagram habe ich mir so, ich war ja nie ein großer Poster oder so, auch davor nicht, bei Hoffenheim nicht und mir hat es jetzt nicht unbedingt was gegeben. Mir war das eigentlich nur so, ja, gar nicht so für mich, für meine Fans oder irgend sowas. Es war eigentlich für meinen privaten Nutzen. So, was machen meine Kollegen, was machen meine. Und wenn man mal ein Bild postet, klar, gefällt es einem, wenn man ein Tor schießt und alle posten, geil, super, Deal. Aber das wurde dann einfach 90% negativ und 10% vielleicht noch positiv. Und dann muss man sich halt Gedanken machen, okay, was gibt es dir? Brauchst du das? Oder warum machst du das überhaupt? Kannst du da Geld damit verdienen, weil du eine Reichweite kriegst oder hast du irgendwelche Sponsorenverträge oder so? Und das konnte ich alles beneinen. und dann sage ich einfach, okay, ich habe absolut keinen Mehrwert davon. Überhaupt nicht. Von Instagram. Und es wird ja immer schlimmer auch mit diesen negativen. Du musst ja gar nichts mehr posten. Da hat irgendein Idiot schlechte Laune und da kann auch 12 oder 13 sein, aber du siehst es ja nicht und machst dir dann Gedanken und denkst dir, okay, das ist vielleicht ein Mann, wo Ahnung hat oder sonst irgendwas. Und machst dir dann schon Gedanken. Und sobald du dir Gedanken darüber machst, über die Leute, wo die was schreiben, ist es Gift. Und dann habe ich irgendwie dann gesagt, dann ja, ich brauche es nicht mehr und ich nutze es gar nicht mehr. Ich hab auch gar kein Login mehr. Die Seite gibt es, glaube ich, noch. Aber ich habe keine Login-Daten mehr. Ich wollte das mal irgendwie löschen und so, aber ich habe es nicht kapiert. Ich habe es auch irgendwie dann lassen, habe gesagt, es ist gut. Ich logge mich auch gar nicht mehr irgendwie ein. Ich kann mich gar nicht mehr einloggen, weil irgendwie es gelöscht oder es geht nicht mehr mit neuem Handy oder das ist nur noch, keine Ahnung, die schwebt da irgendwo bei Instagram rum, die Seite, aber die hat keinen Nutzen mehr.
Okay, jetzt geht's ja für dich zurück zum VfB Stuttgart 2. Wir haben vor einer Dreiviertelstunde ungefähr schon angefangen, darüber zu sprechen, sind jetzt sehr weit ausgeschweift. Jetzt kommen wir nochmal zurück. Es geht zum VfB 2, also in die U21 heißt es ja dort. Mit 32 für dich geht's in die Regionalliga. Da stellt man sich natürlich zuerst die Frage, warum der Schritt? Da hättest du doch bestimmt vielleicht noch 2-3 Jahre auf dem Niveau Bundesliga, zweite Liga weitergehen können.
Ja, bestimmt.
Aber?
gut, ob ich nochmal was in der Bundesliga bekommen hätte, weiß ich nicht. Ich werde jetzt auch 33. War die Jahre davor relativ verletzungsanfällig, obwohl ich jetzt auch 1,5 Jahre lang komplett durchgespielt habe. Auch letztes Jahr 32 Spiele gemacht. Aber auch, da sind wir wieder beim Thema Tor. auch nur ein Tor geschossen, zwei Assists vorbereitet, zwei Tore vorbereitet. So, und dann ist Corona, hat eh kaum einer Geld. Wer nimmt jetzt einen Sven Schiplock noch dazu? Wer hat auch noch das übrige Geld nur für einen Einwechselspieler, wo wichtig ist für die letzten 20 Minuten, sage ich mal einfach so, noch Geld auszugeben? So, und das sind, wenn du nicht irgendwo einen Trainer, einen alten Trainer sitzen hast, wo gesagt hat, okay, ich kenne den Schippo, ich kann den gebrauchen, ich nehme ihn dazu, dann ist das Thema Bundesliga einfach beendet. Es war ja so, hätte es die Möglichkeit gegeben, bei Arminia weiterzumachen, hätte ich das auch noch ein Jahr gemacht, aber die wollten nicht so, also nicht so wie ich, die hätten mir eine Möglichkeit gegeben, weiterzumachen, aber ich wollte in der Form dann nicht. Und deswegen ging es dann darum, okay, was mache ich, was gibt die Karriere noch her, und was ist die andere Möglichkeit noch? Und dann kamen da Anfragen von Hoffenheim 2 und Stuttgart 2. Und dann habe ich mich mal damit beschäftigt. Das war schon während der laufenden Saison noch, so im März. Und habe gedacht, okay, kann ich mir das vorstellen, vielleicht sogar jetzt den Schritt in eine zweite Mannschaft zu machen? Ja, und dann habe ich mit meiner Frau unterhalten und gesagt, okay, ich bin eigentlich happy, dass ich überhaupt nochmal in der Bundesliga spielen durfte mit Arminia. Wir sind in der Liga geblieben, ich durfte 32 Spiele machen. Wenn auch nur ein Tor, aber habe auch nochmal ein Tor schießen dürfen in der Bundesliga. Eigentlich wäre es auch eine runde Sache, einfach zu sagen, okay, ich gehe aus dem Profisport raus, ist eigentlich dumm gesagt, aber ich lasse diesen Traum erste, zweite Liga einfach ruhen. Beziehungsweise bin fein damit, mit meiner Karriere, und traue da nichts hinterher, weil jetzt meine Frau ist aktuell auch schwanger. Dann ging es darum, okay, was für eine Möglichkeit gibt es vielleicht noch in der zweiten Liga irgendwo hinzuwechseln? Kriegst du dann ein Jahr mit Option, einfach aus Gründen auch von Corona und wie die Gegebenheiten sind, weil einfach keiner Geld hat und dann für alte Spieler sowieso nicht mehr. Und dann dachte ich mir, ich habe gar keine Lust, da lang zu warten. Das war dann auch relativ klar, dass ich das mit Hoffenheim 2 oder mit Stuttgart 2 mache. Mhm. Und es war auch eine meiner schwersten Entscheidungen eigentlich in meiner Karriere, ob ich das mit Hoffenheim oder mit Stuttgart mache. Und schlussendlich habe ich mich dann für Stuttgart entschieden, weil das noch näher an zu Hause ist, weil ich dann einfach in einer halben, dreiviertel Stunde bei der Familie und Freunde sein kann. Und so dieses professionelle Vorleben und sowas, das hat sich ja in den letzten 2 Jahren dann schon erübrigt so ein bisschen, weil ich das ja schon dann bei Bielefeld schon so vorgelebt habe. Das war ja dann auch mit, du bist das Vorbild, du hast schon 8 Jahre lang in der Bundesliga gespielt, geh mal voran, zeig mal den Jungs, was alles dazugehört. Und die Aufgabe gefällt mir dann schon auch. Und ich muss sagen, ich bin jetzt seit 2007 Profi gewesen, mit meiner Spielweise auch, was ich an den Tag gelegt habe, hat schon auch Spuren hinterlassen, muss ich sagen. Also rein körperlich muss ich schon einen sehr, sehr hohen Aufwand betreiben, um regelmäßig zu trainieren und regelmäßig zu spielen auf dem Niveau. Und das war schon auch mit ein Grund zu sagen, okay, wenn ich in die Regionalliga gehe und eine andere Aufgabe kriege, tue ich meinem Körper nicht mehr das ganz so eine Belastung an, wie es jetzt jeden Tag in der Bundesliga ist. So weitergedacht so ein bisschen auch, weil ich, wie gesagt, 2019 ja auch eine Hüft-OP hatte. Mhm. Und das alles drum und dran habe ich mich dann einfach entschieden und gesagt, okay, ich habe hier meine erste Station gehabt praktisch. Ich bin hier Profi geworden und kann hier so ein bisschen meine Karriere ausklingen lassen. Das hatte mir einfach, ja, das war dann einfach so die ganze Geschichte drumherum hat einfach gepasst und war dann einfach auch ein richtiger Augenblick, weil ich dann einfach auch nicht warten wollte bis Ende Juli, ob vielleicht noch was Besseres kommt oder noch irgendwas anderes kommt, sondern habe ich gesagt, nee, fertig. Dann komme ich gar nicht in irgendwelche Schwulitäten, um irgendwie zu überlegen zu müssen, sondern ich bin happy mit dem, was ihr mir gebt. ich bin wieder zu Hause, ich war 10 Jahre lang unterwegs, meine Frau ist auch schwanger, ich bin wieder bei der Familie, wenn wir irgendwie Hilfe brauchen. Und das Paket war dann einfach so, wo der gesagt hat, eigentlich bin ich einfach happy mit dem, was ich hier habe. Auch wenn viele, wie das immer wieder bei der Außenstehende, wo dann einfach viele dann sagen, um Gottes Willen, wie kann man denn aus der Bundesliga, wenn man 32 Spiele macht, dann auf einmal in die Regionalliga wechseln? Das macht ja gar keinen Sinn, gar keinen Sinn. So, aber wenn ich dir das jetzt so erzähle, so mit den Spuren hinterlassen auch, auch für den Kopf, meine 9 Jahre Bundesliga waren 6 oder 7 Jahre nur Abstiegskampf, auch das ist anstrengend.
Klar.
Vom Kopf her und vom Körper her. Und dann habe ich jetzt die Möglichkeit, einfach meine Karriere praktisch noch 2 Jahre zu spielen, dann mit Anschlussvertrag vielleicht noch einen Trainer zu machen oder ins Management, je nachdem, was ich da Lust habe. Und das Paket hat mich einfach dann so überzeugt, dass ich gesagt habe, das ist mir mehr wert, wie noch 1-2 Jahre vielleicht in der zweiten Liga zu spielen.
Wenn ein Spieler aus der Bundesliga wechselt, ist für uns natürlich auch immer brutal interessant, was kam an verrückte Angebote rein. Ich meine, wie du sagst, du bist jetzt auch in einem Fußballalter, wo der ein oder andere sagt, hey, auf meine alten Jahre gehe ich nochmal rüber über den Teich. Ob es dann nach unten Richtung Dubai oder Richtung Amerika oder Richtung Japan, China ist, kam da auch irgendwas rein, wo du sagst, okay, da hättest du noch ein paar Millionchen mitnehmen können?
Tatsächlich nicht. Auch also unabhängig von den Millionchen. Für das, dass ich noch irgendwo Millionchen mitnehmen hätte können, sind wir wieder beim Thema Tore. Habe ich einfach zu wenig Tore geschossen. Weil im Ausland bezahlen die nur Millionchen, wenn du auch Tore schießt. In der europäischen Liga. Und tatsächlich war das schon ein Wunsch, auch von uns, von meiner Frau und mir, eigentlich noch 1-2 Jahre ins Ausland zu gehen. Egal ob Dubai oder ob USA. Und auch unabhängig von dem Geld, um einfach die Erfahrung zu machen, im Ausland zu leben, in einer anderen Liga zu spielen, ja, das Land kennenzulernen und sowas. Das hätten wir sehr, sehr gern gemacht. Aber es hat sich einfach nichts aufgetan. Also ich habe das immer wieder auch forciert, auch gezielt Berater auch angesetzt darauf, einfach diesen amerikanischen Markt zu sondieren und ob es irgendeine Möglichkeit gab, aber da gab es einfach dann nichts Konkretes und das war auch dann mit ein Grund, dass ich dann gesagt habe, okay, das wäre die andere Alternative gewesen, noch ins Ausland zu gehen, gar nicht wegen der Millionen, weil ja, das hätte ich, das...
Davon hast du genug.
Fies. Ich glaube, genug kann man nie haben, glaube ich. Aber dafür waren meine Leistungen einfach nicht gut genug, um irgendwie noch große Verträge im Ausland irgendwie abzuschließen. Aber das war per se auch nicht meine Absicht. Deswegen hat sich das dann so ergeben. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, ich habe jetzt die 2 Angebote von Hoffenheim und von Stuttgart und ich bin eigentlich mit beiden happy. Und deswegen sage ich denen auch Ende Mai, Anfang Juni zu und unterschreibe auch den Vertrag, weil genau ist, ich wollte nicht in diesen Zwiespalt kommen. Ich war dann vom Kopf her fein mit dieser Idee, und wieder nach Hause zu kommen und eine andere Aufgabe zu haben. Ich habe gesagt, wir sind alle happy damit. Und dann noch lange zu warten und dann kommt so irgend so ein unmoralisches Angebot. Dann hast du wieder Kopfschmerzen und entscheidest dich nachher. Ja, oft entscheidet man sich dann wirklich fürs Geld dann, und macht einen oft nicht glücklich. Das hatte ich schon auch in meiner Karriere, ja.
Jetzt bist du aber beim VfB 2, also die Verträge sind unterschrieben, du bist unter Vertrag jetzt. Was nimmst du dir vor für den Schritt? Also welche Rolle willst du dann in der Mannschaft übernehmen? Nimmst du dir schon nochmal vor, dann irgendwie in der Regionalliga nochmal 25 Buden zu machen? Oder ist dir das eher zweitrangig wichtig und willst du eher dann die jungen Spieler ein bisschen aufbauen, deine Erfahrung mitgeben? Also was sind so deine primären Ziele jetzt beim VfB 2 in der kommenden Saison?
Ja, auf jeden Fall will ich schon auch noch ein bisschen spielen und Spaß haben. Aber per se ist es wirklich mir eigentlich das wichtigste Anliegen, den Jungs irgendwas mitzugeben und den Jungs auf der Karriere Laufbahn noch was mitzugeben und
und sie eher mitzunehmen und mitzupushen. So, war ich noch nie in meiner Karriere, vielleicht auch ja, da geschuldet, dass ich so wenig Tore habe, nie einer, wo verbissen irgendwelche Tore schießen wollte unbedingt. Wenn es jetzt einen Elfmeter gibt und kommt ein junger Spieler zu mir und sagt, ey, ich würde gerne einen Elfmeter schießen, dann sage ich, hier, nimm das Ding und schieß ihn rein, fertig. Ja, mhm. Und dann stehe ich nicht da und sage, ey, ich habe mir vorgenommen, 25 Tore zu schießen und ich bin hier 32, zieh ab. So dieses, das ist nicht mein Plan oder mein Ziel. Klar, wenn die Gegebenheiten so sind und mir die Bälle vors Tor gespielt werden, will ich sie auch reinschießen, ob es dann nachher 15 oder 20 oder 25 sind. Das ist mir wirklich egal. Es geht darum, eine erfolgreiche Saison zu spielen und die Jungs einfach auch mitzunehmen, einfach für den nächsten Schritt auch zu machen. Und das kann man natürlich auch, wenn man eine gute Saison spielt oder nur, wenn man gute Saison spielt. Und da helfen natürlich auch Tore von mir. So, umso besser wir dann in dem Flow sind und eine gute Saison spielen, umso besser können die sich auch entwickeln und entfalten. Und das hilft denen natürlich enorm. Aber das Wichtigste ist eigentlich, die Jungs mit an die Hand zu nehmen und denen zu ermöglichen, dann nächstes Jahr oder in zwei Jahren in der Bundesliga oder in der zweiten Liga Fuß zu fassen. Und das muss ja das Ziel von jedem Spieler dann sein, in den ersten zwei Top-Ligen dauerhaft zu spielen.
Glaubst du, dass du dann vielleicht auch den einen oder anderen, der vielleicht, um aufs Thema von vorhin nochmal so ein bisschen zurückzugreifen, eben von U12 bis U19 beim VfB in der Jugend gespielt hat, dem vielleicht noch so ein paar Kanten reinzujagen und zu sagen, okay, ich mache aus so einem glatten, perfekten, geformten Spieler vielleicht noch den ein oder anderen, die ein oder andere Kante reinschlagen, dass er vielleicht sich dann eben durchsetzt? Glaubst du, dass du da auch so ein paar Jungs noch ein bisschen an die Hand nehmen kannst?
Ja, glaube ich schon, auf jeden Fall. Das ist auch, war schon ein bisschen mit ein Grund vom VfB, warum sie mich verpflichtet haben, weil ich natürlich genau eigentlich das verkörpere, was die Jungs eigentlich jetzt vor sich haben. So dieses über irgendeinen Jugendbereich, die kommen jetzt oft aus der eigenen Jugend, aber zu den Amateuren und über den Amateurbereich dann den Sprung zu den Profis zu schaffen. Und jetzt haben die Jungs, die wo hier alle sind, wahrscheinlich mehr Talent, wie ich es damals hatte. Und jetzt geht es einfach, ihnen zu vermitteln darum, dass es nicht nur um das Talent geht, sondern um diese Arbeit und dieses Mentale auch, diese mentale Stärke zu haben, weil schlussendlich entscheidet nachher der Kopf, ob du Profi wirst oder nicht. Weil dieses Grundtalent hat jeder, wo bei den VfB-Amateuren spielen darf, hat ein gewisses Grundtalent, wo für die bei dem einen bloß für die zweite Liga, aber bei den vielen auch für die erste Liga reicht. Das Grundtalent bei mir hätten viele auch gesagt, das reicht gerade so für zweite Liga, für einen guten Sturm in der zweiten Liga. Aber was du durch mentale Stärke und vieles Arbeit so schaffen kannst, das will ich denen vermitteln. So dieses auch mal den Mund aufzumachen und sowas, das gehört dazu, ja, in gewissen Maßen, mit allem Respekt, aber so dieses nicht alles über sich ergehen lassen und nicht mehr den Mund aufmachen, das ist ja alles so ein bisschen die Mentalität heutzutage, alles und ja, aber dann nachher wollen sie doch irgendwelche Typen auf dem Platz und dann aber das eine geht mit dem anderen einher. Entweder hast du einen Typ, wo mal dir Kontra gibt, oder du hast einen, wo nur Ja sagt. Also entweder oder. Du kannst nicht einen Ja-Sager, ein Mentalitätsmonster haben, wo dann nur ein Ja-Sager ist. Das gibt es ja nicht. So. Mhm. Und das will ich denen einfach mitgeben, dann auch, was ich für Erfahrungen gemacht habe, mit was für Talenten ich spielen durfte, was ich gesehen habe, auch im Training und wo viele Talente untergegangen sind oder es nicht geschafft haben und viele Talente, wo ich gesehen habe, wie auch, keine Ahnung, ich nehme gerne das Beispiel von Roberto Firmino, ich habe 4 Jahre mit ihm spielen dürfen und die ersten 2 Jahre war auch schon ein guter, talentierter Stürmer, aber erst nach diesen 2 Jahren hat er dann einfach kapiert, was es heißt, Profi zu sein, sich weiterzuentwickeln,
pünktlich zum Training zu kommen, extra Arbeiten zu machen und so ein bisschen, ich habe jetzt der letzte auch gelesen, den Spruch mag ich halt ganz gut, diese Stärken stärken und die Schwächen schwächen, so dieses, so und wenn der andere erkennt, okay, was ist meine Stärke und was ist meine Schwäche und was muss ich arbeiten, das ist schon viel wert, so dieses, ey, ich hab eine super Technik, gerne machen ja die klassische Stürmer machen, die nehmen nach dem Training noch 50 Bälle und bolzen sich die Dinger da von 16 Meter, steht ein Torwart rein und hauen sich die Dinger rein. Aber ihm fehlt vielleicht gar nicht der Torschuss per se, sondern vielleicht eine andere Kleinigkeit. Und das ihm zu sagen, aus Spielersicht auch, ist vielleicht ein bisschen einfacher, wie wenn das ein Trainer sagt. Und das ist schon auch dann auch meine Aufgabe, irgendwelche solche Dinge zu erkennen, auch anzusprechen und auch mal ihn einfach zur Seite zu nehmen oder mal zu sagen, ey, du hast das Talent, aber du musst an dem und den Sachen einfach arbeiten, sonst hast du keine Chance.
Sven, soll ich dir ehrlich was sagen? Die letzten 2 Minuten, die du gesprochen hast, waren ein perfektes Bewerbungsschreiben, um irgendwo als Trainer anzufangen. Also klingt ja schon, als wäre deine Zukunft schon ein bisschen geebnet. Also man hört es auch so ein bisschen raus. Ich glaube, dir macht es auch unglaublich Spaß, mit jungen Leuten zu arbeiten. Also kannst du dir vielleicht auch dann einfach auch vorstellen, in Zukunft vielleicht eben in den Jugendbereich beim VfB dann zu wechseln nach deiner Karriere und vielleicht wirklich was mit, vielleicht jetzt nicht mit den ganz Kleinen, aber was Richtung U17, U19 Trainer beim VfB? Oder irgendwo anders, wo halt eine Möglichkeit aufgeht?
Ja, also das ist der Plan auch ein bisschen dahinter gewesen, mit diesem Wechsel auch, dass ich praktisch während meine 2 Jahre hier beim VfB dann praktisch eine Ausbildung mache. In welchem Bereich ist jetzt noch offen, weil ich gesagt habe, vor ein paar Monaten haben wir gesagt, ich weiß es gar nicht, ob ihr dieses Management, dieses Scouting oder das Trainerdasein, was mehr für mich ist. Aber der Verein hat mir alle Möglichkeiten praktisch beigelegt und hat gesagt, ich muss mich nur entscheiden, welchen Weg ich gehe. Und sie gehen den Weg dann mit mir und stellen mich auch frei. Praktisch, wenn ich meine Trainerscheine machen möchte, werde ich vom Trainingsbetrieb freigestellt, wenn ich noch irgendwelche Pflichtstunden habe und der Verein bezuschusst das auch und da ist der Verein schon sehr hinterher auch, mich dann nach meiner Karriere dann auch einzubinden. Ja, einerseits macht mir das schon auch Spaß, andererseits weiß ich schon auch, was es für ein brutales Geschäft ist. Ich muss schon auch, mir macht es, glaube ich, nur Spaß am gewissen Alter auch. Was heißt, macht Spaß? Ich brauche ein gewisses Alter, weil ich auch sehr emotional bin auch und sehr fordernd bin auch. Und ich weiß nicht, ob das jetzt mit U12, U13, U14 schon, die sind sehr kindlich noch. Ich habe schon sehr auch dieses professionelle Denken schon im Kopf. Das gehört zum Profisein dazu und das fordere ich und das musst du auch haben und sowas. Und das ist immer schwer, finde ich, wenn das Kind wirklich nur 13, 14 ist, denke ich mir, lass es nur ein bisschen Kind sein. Ja, es ist so, aber ab so dann, so diese Amateurbereich gefällt mir eigentlich ganz gut. So diese Jugend-Amateurbereich, so U19, U21, wo die dann schon auch so zu Männer reifen müssen. Und ihnen da irgendwas mitzugeben und sagen, ey, wenn du dieses Kindliche oder dies oder das nicht ablegst oder dich da nicht verbesserst, dann wird es nichts. So, du hast noch Zeit, du bist noch 19, 18, 19, aber so, die Nächsten drücken schon nach und du musst das abliefern und dann mit ihm speziell so 1-2 Jahre zu arbeiten und zu sagen, okay, schaue ich mir 2 Jahre an, ändert er sich oder verbessert er sich wirklich? Oder ist er dann einfach, fällt er einfach durch dann praktisch, durch das Raster und dann kommt der Nächste. Und die Aufgabe macht mir schon auch Spaß, aber ist halt die Frage auch, mache ich das als Cheftrainer, mache ich das als Co-Trainer, mache ich das nur als Assistent? So macht mir das auch jetzt noch Spaß, weil ich selber auf dem Platz stehe, so selber mitzutrainieren, selber den Jungs zu zeigen, ey, das gehört dazu oder ey, das ist normale Härte, wenn ihr oben spielen wollt, dann ist es basic, so diese Dinge. Deswegen lasse ich das auch auf mich so ein bisschen zukommen. Ich schnupper da auch jetzt überall so ein bisschen rein in diese ganzen Bereiche und so, ich sag mal, Ende des Jahres weiß ich dann schon Bescheid, ob welcher Bereich mich dann reizt und ich mich dann auch spezialisiere darauf.
Da sind wir dann auf jeden Fall mal gespannt, was draus wird. Ich hätte eine letzte Frage jetzt noch an dich, zu dir als Person, bevor wir dann noch zu unserer klassischen allerletzten Frage kommen. Und zwar, du sollst ja sehr gläubig sein, habe ich gelesen, sehr oft jetzt, dass du auch in der Hinsicht sehr viel machst. Was ist, also ist es tatsächlich so? Und was bringt es dir für dich persönlich? Was hat es dir in deiner Karriere gebracht?
Ja, also ich bin von klein auf eigentlich mit dem Glauben so aufgezogen worden. Ja, also jetzt nicht streng katholisch, sondern eigentlich, ja, wie man in der Schule ab und zu mal Bibel liest und dieses Abendgebet vorm Schlafengehen und so, vorm Abendessen und sowas, so klassisch eigentlich, sage ich jetzt mal klassisch. Ich weiß nicht, ob man es heutzutage auch noch klassisch ist, aber bei uns
eher damals weniger, war das so. Deswegen eigentlich, ja, so die Frage ja. Auch ein bisschen, ja.
So, bei uns war das dann früher normal, oder ja, ist bis heute eigentlich normal und ich bin so aufgezogen worden und es hat mir eigentlich auch immer geholfen, klar, in meiner Karriere dann sowieso. So, ich hatte dann immer so dieses, ich konnte den Druck, ich hatte dann in Hoffenheim dann auch mal mit irgendeinem Magazin, dann einem gläubigen Magazin ein Interview und die haben mich gefragt, ja, wie man denn den Druck, wie mit diesem Druck klarkomme, so dieses in Dortmund vor 80.000, wo es um die ganze Karriere geht, ob man absteigt oder nicht absteigt, wie man damit klarkommt. Und dann ist es so, für mich, habe ich gesagt, für mich ist es kein Druck. So dieses, ich gebe mein Bestes, ich versuche mein Leben so zu gestalten, positiv zu gestalten, zu den Menschen gut zu sein und mein Bestes zu geben. Und alles andere liegt nicht in meiner Hand. So alles andere macht der liebe Gott in dem Sinne. Und das erste Mal, wo ich auch verletzt war in meiner Karriere, also schlimmer verletzt war in Hoffenheim, wo ich dann mal 3 Monate wegen meiner Hüfte raus war. Und da wurde es dann nur schon auch nochmal sehr, sehr intensiv dann auch so auf einem anderen Niveau, weil ich dann schon auch sehr, sehr, sehr kaputt war mental, weil kein Arzt wusste, was ich hatte. Ich war bei Spezialisten bei Müller Wohlfahrt in Basel, in Konstanz und 5, 6, 7 verschiedene Ärzte und keiner wusste genau den richtigen Ansatz. Und so ein bisschen so Karriereende fast schon so. Nach 2 Monaten weiß immer noch keiner, was ich habe. Und da wurde es schon sehr, sehr intensiv dann auch. Und mein Glaube da auch nochmal sehr, sehr gestärkt. Und das hat mir schon sehr, sehr geholfen, dann auch durch meine Karriere zu kommen. Ich wäre ohne meinen Glauben schon kaputt gegangen dran. Also ich hätte keinen Halt mehr gehabt oder kein mehr so, ja, keinen Grund mehr drin gesehen, irgendwie weiter Fußball zu spielen, weil dann alles nur noch negativ war. Aber wenn man dann immer wieder dann auch in Ruhe da sitzt und sich auch mal, ja, einfach ein Gebet auch ausspricht und so, fühlt man sich dann oft auch dann besser. Und dann liest man irgendeine Bibelstelle, dann liest man irgendwas und dann hat man da vielleicht auch einen Blick auf das große Ganze, nicht mehr auf diese kleine Verletzung, was jetzt, sondern das große Ganze. Was hast du erlebt? Was hast du erreicht? Wie geht es deiner Familie? Wie geht es deiner Frau? Und wie klein dann diese Verletzung nur noch ist? So dieses, oder egal was es ist. Und das hat mir immer sehr, sehr auch geholfen, auch wieder meine Kraft zu finden, meine innere Ruhe, meine Stärke, dass ich nicht dran kaputt gehe. Und mir auch immer wieder Kraft gegeben, in diese schwere Situation überhaupt wieder zurückzukommen. So dieses, ich habe immer noch einen Funken Hoffnung, dass ich dann doch irgendwie wieder spielen kann. Und dann gab es halt immer wieder Phasen in meinem Leben, wo das dann immer wieder bestätigt wurde. Und das hat mich dann eigentlich so gestärkt, dass ich gesagt habe, okay, ey, wenn ich diese Dinge einfach mache, wie sie sind, und einfach alles gebe auch, dann passiert was Gutes, ja, weil da einfach da jemand ist, wo einfach drüber schaut und manchmal dauert es länger, manchmal dauert es kürzer. Solange ich die Ruhe bewahre und auf ihn vertraue und meine Arbeit weitermache, wird es früher oder später belohnt. Und so war eigentlich meine ganze Karriere, dass ich das gelernt habe, in Ruhe zu arbeiten und auf den Moment dann zu warten, wo ich dann gebraucht werde. Und das war schon sehr, sehr oft in meiner Karriere. Also das letzte Beispiel war praktisch mit meiner Hüft-OP, wo ich zu Arminia gekommen bin, dann 2 Monate gespielt, dann mit dem Trainer schon wieder verstritten, dann wurde der Trainer rausgeschmissen, dann kam Uwe Neuhaus, da habe ich gar nicht gespielt, dann war ich wieder verletzt, dann war im Trainingslager wieder verletzt, so, und dann hat er gemeint, wäre doch mal gut, wenn ich meine Hüfte vielleicht untersuchen lasse, und dann habe ich sie untersucht, und dann habe ich eine OP gehabt und dachte, okay, nach 6, 7 Monaten bin ich wieder dabei, dann war ich aber über ein Jahr verletzt, und in der Zeit war es dann so, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, mach deine Arbeit, bleib positiv und arbeite einfach so lange, bis du gebraucht wirst, weil es kommt der Moment, wo du vielleicht gebraucht wirst in der Saison, und wenn es nur ein Moment ist, wo du dann da sein musst, dann kannst du aber nur da sein, wenn du auch topfit bist und im Kopf klar bist. So. Und daran habe ich mich immer aufgezogen, und darauf hat mein Glaube mich einfach, in der Hinsicht hat er mir sehr, sehr, sehr geholfen, also auf etwas zu warten, in Ruhe zu warten und nicht einfach in Nervosität oder einfach auch in Ängste zu kriegen, wie könnte das ausgehen, sondern das geht einfach gut und es wird auch gut werden. Und schlussendlich, in der Saison war es ja dann auch so, dass ich das entscheidende Tor praktisch für den Aufstieg dann praktisch geschossen habe. Und das entschädigt dann schon für alles, was dann davor war. Und das gibt mir dann immer wieder diese Kraft und stärkt mein Glauben immer dran, dass ich sage, okay, wenn ich mein Leben so lebe und alles dafür tue, für irgendwelche Ziele, dann wird es früher oder später auch belohnt. Und ohne das hätte ich es wahrscheinlich, wäre ich irgendwann dran kaputt gegangen.
Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und Alex, ich überlasse dir jetzt die allerletzte Frage nach einer Stunde 20, die auch heute wieder vergangen sind wie im Flug. Alex, schieß los.
Ganz kurz noch zu dem, was du gerade gesagt hast, Sven. Ich finde auch, dass man es brutal merkt, dass du ein sehr besonnener und sehr ruhiger und sehr geduldiger Mensch bist. Also auch jetzt in den letzten 1,5 Stunden, in denen wir gequatscht haben, man merkt einfach echt, dass du da eine innere Ruhe so ein bisschen ausstrahlst. Auch hier zu später Stunde um 23 Uhr.
Also wenn ich um 23 keine innere Ruhe habe, dann weiß ich auch nicht.
Da wird es schwierig mit dem Schlafen. Wir stellen jedem Gast am Ende der Folge eine Frage, die jedes Mal sich anders anhört. Also es gibt nicht die Frage, sondern wir versuchen es immer so ein bisschen herzuleiten.
Aber sie zielt aufs Gleiche.
Sie zielt immer aufs Gleiche, und zwar nach deinem persönlichen Vorbild, fußballerisch, ob du mit dem Kollegen zusammengespielt hast oder ob es einfach der Held deiner Kindheit war. Wer hat dich so begeistert, wenn es ums Thema Fußball ging?
Boah, schwere Frage. Wer hat mich begeistert?
Wärst du dann persönlich für dich der persönlich beste Spieler, an den du denkst, wenn man dich fragt, wer der Beste ist?
Ich muss sagen, von wem ich mit Abstand am begeistertsten war, wo ich zum ersten Mal ihn auch live gesehen habe, war von Mario Gomez damals. Der war, klar, zu der Zeit, wo Stuttgart deutscher Meister wurde, ich glaube 07 war das.
Ja.
Da war ich noch bei Reutlingen und so und habe das nur von außen. Und da war der, ich weiß nicht, ob er Torschützenkönig sogar wurde oder, ja, ich weiß nicht genau. Und er war für mich schon auch ein Vorbild, aber ich war jetzt nie richtig Fan von einem Spieler. Ich hatte früher auch von Drogba und Ronaldo und von Henri und alle von Trikots. Und Drogba fand ich früher immer richtig geil, auch zu Chelsea-Zeiten. Aber ich war jetzt nie richtiger Fan von ihm. Aber wo ich dann das erste Mal beim VfB im Training stand und wir so Torschuss gemacht haben, das kann ich mir wie heute, wie gestern noch erinnern. Da war ich dann schon, dann wusste ich, okay, jetzt weiß ich, was es heißt, ein Bundesliga-Stürmer zu sein. Und weil er links wie rechts schießen konnte, es wäre wie der gleiche Fuß. Wie ich mit rechts schieße, hat er auch mit links schießen können. Und das war für mich so unfassbar, dass ein Mensch mit beiden Füßen gleich gut schießen kann. Und deswegen, das ist so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Und das war auch schon auch mein Vorbild dann, wo ich dann zum VfB kam. Ja, aber sonst hatte ich eigentlich nie so, ich war früher Bayern-Fan, hatte Klinsmann-Trikot und so, aber ich war jetzt nie, wo ich immer einem selber nachgeeifert bin und dachte, okay, ich bin jetzt Gomez oder ich bin jetzt Klinsmann und auf dem Fußballplatz, und war gar nicht so. Aber ich hatte immer wieder verschiedene, aber nie einen, so, wo ich so der übermäßige Fan war.
Am Ende warst du dann immer Sven Schiplock.
Ja, ich sage mal Unikat auf jeden Fall, sage ich mal so. In meiner Karriere kein so ein Vogel gesehen, auf jeden Fall.
Sven, das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber es hat auf jeden Fall unglaublich viel Spaß gemacht mit dir, Sven.
Ja, ja, sehr gerne, mir auch.
Vielen Dank.
Kein Problem, sehr gerne.
Es war jetzt mit einer der längsten Folgen, die wir aufgenommen haben, aber wie gesagt, es war jetzt auch sehr intensiv, auch sehr viel über die Themen, über die einzelnen Themen gesprochen. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir nochmal, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, auch wie gesagt an diesem Freitagabend. Und wir wünschen dir natürlich für die Zukunft, jetzt für die nächste Saison mit dem VfB 2, alles Gute, verletzungsfreie Runde natürlich oder auch verletzungsfreie Zeit. Definitiv, das muss man ja laut sagen auf jeden Fall. Und viel Erfolg natürlich. Wir werden ja das ein oder andere Mal uns die Tabelle und die Spielstände der Regionalliga anschauen und gucken, ob der Sven Schiplock getroffen hat oder ob er vorbereitet hat oder wie auch immer. Und ja, wir bleiben gerne in Kontakt und ja, wünschen dir, wie gesagt, viel Erfolg.
Die Spiele in der Regionalliga sind ja auch nicht ganz so weit weg. Vielleicht schauen wir auch mal vorbei.
Ja, gerne. Danke, ja.
Können wir gerne machen, klar. Vielen Dank, Sven.
Also von mir natürlich auch vielen Dank, Sven. Ich wünsche noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, muss man ja schon fast sagen. Vielen Dank, dass du da warst, und schöner Abend noch.
Gerne, danke euch auch.
Bis dann, danke dir, Sven.
Dann, ciao.
Ja, ciao.
Marco, also ich bin sehr, sehr begeistert von unserem Gespräch. Auch wenn es jetzt ein bisschen lang geworden ist und jetzt auch schon sehr, sehr spät ist. Ich habe morgen früh um 9.30 Uhr Treffpunkt. Das klassische 11 Uhr Spiel steht an.
Jugend 11 Uhr ist echt eklig jedes Mal.
Ach, und am Sonntag gleich nochmal. Aber ich bin ja jetzt froh, dass es wieder losgeht. Ich hatte diese Woche tatsächlich meine erste harte Comeback-Woche. Aber um aufs Thema zurückzukommen, um mich soll es nicht gehen, es war echt super, 1 Stunde 26 lese ich hier gerade auf meinem Handy. Eine super anderthalb Stunden mit Sven, hat echt unglaublich viel Spaß gemacht. An der Stelle noch viel Spaß. Und ich glaube, der ein oder andere kann ihn jetzt auch vielleicht ein bisschen in einem anderen Licht sehen.
Ja, definitiv. Ich habe es ja in der Einleitung schon mal gesagt gehabt, was auf jeden Fall mich sehr begeistert hat jetzt an dem Gespräch, dass er sehr ehrlich über sich, über seine Leistung gesprochen hat. Er das nicht irgendwie fehlinterpretiert oder irgendwie sagt, ja, bei 32 Spiele beim HSV 0 Tore hab ich halt scheiß Mitspieler gehabt, sondern er das selbst einfach erkannt oder für sich selbst eingesteht, war halt nicht meine beste Zeit, ich hatte es schwer, weit von zu Hause weg etc. Und ein Stürmer wird eben an Toren gemessen und dann war halt die Zeit vorbei. Sowas finde ich halt schon sehr, sehr gut und sehr ehrlich, wenn Menschen einfach sich selbst gut einschätzen können und ihre Leistung gut einschätzen können. Und ich finde, das hat er absolut unter Beweis gestellt. Und deswegen, ich wünsche ihm für den VfB ganz viele Tore jetzt noch beim VfB 2. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen erwartet wird im Umfeld. Ich hoffe es zwar nicht, weil ja, sowas auch schnell nach hinten losgehen kann. Dann, wenn dann die ersten 4, 5 Spiele vielleicht nichts geht, dann kommt wieder, ja, aber der hat doch Bundesliga gespielt und so weiter, warum trifft er nichts? Also ich hoffe, dass da die Erwartungen nicht ganz so hoch an ihn sind, weil dann kann er, glaube ich, nur positiv überraschen oder kann er auch der Mannschaft viel bringen. Und das wünsche ich ihm einfach und vor allen Dingen, dass er halt verletzungsfrei bleibt. Und ja, für ihn und für seine Frau natürlich auch, die ja schwanger ist, was er gesagt hat, nur das Beste, nur das Allerbeste. Und ja, natürlich auch für seinen Hund, der vorhin immer mal das ein oder andere mal reingeschaut hat.
Wir waren zwischendurch mal zu viert.
Ja, genau, immer mal wieder da war. Und ja, mich hat es wahnsinnig gefreut, jetzt die 1,5 Stunden mit ihm zu quatschen. Echt mega netter und sympathischer Typ.
Gut, Marco, dann möchte ich ja nicht unhöflich sein, aber mein Bett ruft.
Meins
auch. Ich muss morgen früh raus, aber war schön, dich mal wieder zu sehen und dich mal wieder zu hören.
Jawohl, es war mir ein innerliches Blumenpflücken, ne?
Den Spruch wollte ich provozieren.
Da hast du ihn bekommen. Also, haut rein, bleibt gesund und bis dann.
Ciao.